einer neuen TagView Podcast Show, der fast wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal eine etwas entsprechenden Umständen spontanere aufgenommene Folge ohne große Vorbereitung. Es soll abseits des mir vollkommen unverständlichen Krieges, der jetzt hier wieder in Europa stattfindet, eine monothematische Sendung rund um den Mobile World Congress geben, der diesmal wieder in Barcelona stattgefunden hat und uns so ein bisschen ablenken soll von dem, was da tatsächlich jetzt in der Ukraine passiert. Für all diejenigen, die sowieso jetzt keinen Bock haben auf einen normalen Podcast hören, die können den auch skippen. Alle anderen, die etwas zur Ablenkung brauchen, weil manchmal ist das tatsächlich so, wenn man selber nichts machen kann, dass man was zur Ablenkung braucht. Wollen wir uns ein wenig um den MWC kümmern, weil dieser MWC nach der Corona-Krise der erste große MWC ist, wo ein Großteil wieder normal läuft. Ein Großteil, sage ich aus dem Grund, weil natürlich nicht alle Hersteller gekommen sind, die normalerweise kommen, nicht alle Hersteller ihre großen Ankündigungen gemacht haben. Das liegt vor allen Dingen nicht nur an der Corona-Krise selber, sondern auch an dem Chipmangel und der Chipkrise. Und deshalb ist dieses Jahr auch so ein bisschen unter diesem schlechteren Vorzeichen technologisch gestartet, was das angeht. Und das macht natürlich so einen Krieg auch nicht besser. Aber wir wollen uns ein wenig beschäftigen. Es geht also viel um Smartphones, ein bisschen was Notebooks und Tablets werden wir auch noch besprechen. Alles, was so auf dem MWC Spannendes existiert. Und fangen wir direkt an mit den allerersten Hersteller, nämlich Samsung. Warum erwähle ich Samsung? Eigentlich haben sie schon kurz vor dem MWC ihre Galaxy S22-Reihe gestartet, genauso wie ihr neues Tablet, das in ultra großen Größen vorhanden ist. Aber jetzt zum MWC-Start hat auch Samsung tatsächlich die Auslieferung begonnen ihrer S22-Geräte. Teilweise haben einige Vorbesteller das schon früher bekommen, aber die große Masse kriegt jetzt eben das Smartphone auch zum MWC. Deshalb wollen wir das mal kurz erwähnen. Ich möchte nicht so sehr über die Specs in diesem Galaxy S22 reden, sondern will das so ein bisschen bewerten, weil das so ein bisschen, ja, ich hatte ja immer in meinen YouTube-Videos auch nochmal, ich glaube, ein Jahr vorher gefragt, was läuft eigentlich falsch bei Samsung? Viele Sachen einfach weggestrichen und das hat sich jetzt fortgesetzt, aber sie haben sich zumindest ein wenig verbessert. Preislich sind sie nämlich gleich geblieben, was bei dieser Chipkrise ja erstaunlich ist, aber haben gleichzeitig es auch geschafft, dass die Geräte, gerade die Einstiegsklasse des S22 und das S22 Plus, auch hochwertiger daherkommen. Anstatt eines Glassticks, also eines Glas-Plastik-Gemisches, das so eher Plastik mäßig angemutet hat beim S21, ist man jetzt tatsächlich wieder zurück zum Glas, zu dem höherwertigen Material gekommen. Was auch Gorilla Glass Victus ist, also die neueste Version, sogar glaube ich Victus Plus oder sowas, also eine spezielle Version dieses Glases, das auf der Vorder- und auf der Rückseite zu finden ist. Es wirkt also etwas hochwertiger, man hat das Gerät ein bisschen geschrumpft. Dadurch passt es besser in der Hand. Gerade das S22 könnte man schon fast als kompaktes Smartphone bezeichnen mit 6,1 Zoll. Da gibt es nicht so viele in dieser hochwertigen Preisklasse, die so kompakt sind. Die iPhones fallen mir da ein. Sony hat einen 6 Zoll oder 6,1 Zoll Xperia 5, das sicherlich auch nochmal geupdatet wird, aber zum MWC haben wir dazu noch nichts gehört. Ja, das Samsung-Lineup sieht gut aus, aber es hat so einen Bruch nach dem S22, kommt nämlich dann im Grunde genommen ein Nachfolger des Note 20, nämlich das S22 Ultra, umbenannt einfach nur, ist im Grunde genommen ein Note 22 Ultra, aber das habt ihr sicherlich auch schon zu Genüge gehört und ihr habt sicherlich auch wieder die Problematik mitbekommen, dass erstens kein MicroSD-Karten-Slot in keinem dieser Geräte, keine Rückkehr des Kopfhöreranschlusses, und eben immer noch die Unterscheidung zwischen den US- und ich glaube koreanischen Geräten, die mit dem vermeintlich besseren Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet daherkommen im Vergleich zu Europa und dem Rest der Welt, die den Exynos 2200 bekommen, also 2200 bekommen. Da gibt es natürlich immer wieder Vergleiche und klar, die Kamera-Performance, die Performance des Gerätes selber, die Akku-Performance ist beim Exynos teilweise schlechter. nicht jederzeit, nicht immer der Snapdragon 8 Gen 1 hat, wie sein Vorgänger der Snapdragon 888, immer noch Überhitzungsprobleme. Und das erkennt man bei Samsung auch. Deshalb drosselt man die Leistung des Systems doch stark. Und gerade bei der Ultra-Variante hat sich Samsung aber einen gröberen Schnitzer erlaubt, weil man hat diese Variante wohl rausgegeben vorzeitig, bevor ja, die Hardware mit der Software richtig kommunizieren kann, also die Treiber richtig ausgereift sind. Es gibt dort einige Bugs noch und es kommt dann teilweise zu Slowdowns. Nicht jeder hat das, das ist auch das Interessante. Das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen was perfide und verständlich auch, dass Samsung da vielleicht auch nicht immer den Fehler gefunden hat. Es kann natürlich sein, dass das nicht nur ein Softwarefehler, ein Treiberproblem ist, sondern dass das auch Fluktuationen bei der Hardware sein kann, die dazu sorgen und dafür sorgen, dass eben mit einer bestimmten Treiberversion nicht immer alles rund läuft. Aber Samsung hat so das Problem eben auch deswegen, weil sie halt eine Version für Europa und den Rest der Welt haben und eine Version für USA und Südkorea mit einem anderen Chipsatz, der teilweise auch ein bisschen was anders in Sachen Treibern ausgestattet daherkommen muss. Trotzdem ist das ein Problem und Samsung ist kein kleiner Hersteller. Wenn es ein kleiner Hersteller wäre, hätte ich gesagt, okay, kann man noch verkraften. Da wird ein Update hinterhergeschoben, dann geht das. Aber es ist ein Unding geworden in letzter Zeit, gerade im letzten Jahr vor allen Dingen. Ich erinnere an das Google Pixel 6 zum Beispiel und das 6 Pro, wobei das 6 Pro doch eher ausgereifter war als das Google Pixel 6. Wo einfach auch größere Hersteller, namhafte Hersteller, Google ist vielleicht nicht als großer Smartphone-Hersteller bekannt, aber ein namhafter Hersteller, der sicherlich sehr viel Ressourcen hat, da ein ordentliches QNA zu machen, also Quality Assurance, dass dann unfertige Software auf den Geräten ausgeliefert wird. Und ich habe schon nicht schlecht gestaunt, als ich mein Xperia Pro i ausprobiert habe und ausgepackt habe. Und die Software, die drauf war, tatsächlich ein Pre-Release-Software war, wo noch nicht mal die Telelinse funktioniert hat. Und ich musste erstmal wirklich ein Update installieren, damit ich die Telelinse nutzen kann. Das darf einfach nicht sein. Das ist ein schweineteures Gerät, das darf dann nicht sein. Aber auch bei den etwas günstigeren Geräten, Google Pixel 6 zum Beispiel oder den Samsung Galaxies, Day-One-Patch, das erinnert mich an Computerspiele, die teilweise unfertig ausgeliefert werden, weil eben ein Release-Termin eingehalten werden muss, dann kommen die Spiele bei den Leuten an und die müssen sich erstmal da ein paar Gigabyte an Updates runtersaugen. Und dieses Unding kommt jetzt auch auf unsere Smartphones, dass wir die standardmäßig nicht, wenn wir die aus der Box packen, ohne Internet irgendwie betreiben können, weil wir erstmal ein Update installieren müssen, damit das Ding überhaupt läuft. Und dafür bezahlen wir dann auch teilweise 1000 Öcken und mehr. Das ist einfach ein Unding, das darf so eigentlich nicht sein und das sollte so einfach nicht sein. Und da muss Samsung auch hinterher sein, als wirklich großer Smartphone-Hersteller, dass sowas nicht mehr passiert. Und ich will so ein Unding nicht sehen, ich warte lieber dann mal einen Monat länger auf so ein Smartphone. Ihr könnt dann auch einen Monat länger, es ist Chipkrise, jeder versteht das, dann mal einen Monat später die Ankündigung machen, dass euer Smartphone rauskommt, um dann das wirklich dann zum Release fertig zu haben. Wenn ihr eine Ankündigung macht, dass ihr ein neues Smartphone habt und eine Woche später kann man es bestellen oder direkt am selben Tag bestellen, noch besser, dann sollte es auch schon fertig sein von der Software. Dann sollte tatsächlich zumindest ein RC-Release der Software da sein und das meiste funktionieren und nicht so ein Beta- oder Alpha-Kram dann ausgeliefert werden, der einfach, also bei Sony war es ein Unding, die komplette Kameralinse hat nicht funktioniert, das heißt, das ist noch Alpha, würde ich mal sagen. Beim Beta will man ja zumindest die Funktionalität schon mal bieten soweit, weitere Funktionalitäten einbauen. Aber also die Grundfunktionalitäten sollten drin sein. Ihr wisst, ich schaue immer mal so auf Kameras bei Smartphones und da enttäuscht das S22 wohl nicht so ganz. Die S22er-Reihe, also ein konstantes Update, aber ja, ein großer Sprung ist das Ganze jetzt nicht zum S21 bei den normalen Geräten. Bei der Ultra-Variante sieht das schon ein bisschen was besser aus. Dort setzt man jetzt wohl auch darauf, die Informationen aus mehreren Kamerasensoren zusammen zu benutzen, um einen hybriden Zoom über 10-fach hinaus weiter aufzupeppen und das klappt auch recht gut. Samsung ist da führend, was das angeht und sie haben auch einen wirklich 10-fach optischen Zoom mit an Bord, wie es aussieht bei der Ultra-Variante und das sorgt natürlich dafür, dass ihr viel Zoom bekommt. Ansonsten hat man auch in Sachen Performance bei der Kamera was geändert, getuned. Es soll realistischere Farben haben, nicht so sehr geboostete Farben haben, was natürlich auch ziemlich gut ist für den einen oder anderen. Naja, das also zu Samsung. Samsung lassen wir so ein bisschen vom MWC außen vor. Begeben wir uns mal zum nächsten Hersteller, der was vorgestellt hat, und das ist Oppo. Oppo hat ihr neues Flaggschiff oder ihre neue Flaggschiff-Reihe vorgestellt, Oppo Find X5. Diesmal kommt tatsächlich auch das Standardmodell Find X5 mit nach Deutschland und nicht nur die Pro-Variante. Und es soll auch eine neuere Lite-Variante geben. Die Lite-Variante und die Pro-Variante waren ja im letzten Jahr schon da. Das war die X3 Pro und X3 Lite, glaube ich, Version. Und jetzt kriegen wir also auch noch die Mittelklasse, eigentlich auch Flaggschiff-Version X5, die nur etwas günstiger ist. Warum X5 und nicht X4? Chinesischer Hersteller, 4 im Chinesischen hört sich so an wie tot. Und da möchte man das natürlich nicht haben. Deshalb ist man da so weit, dass man die 4 übersprungen hat. Das, was Neues an dem ganzen System ist, ist nicht viel. Es gibt einen neuen Kamerasensor. Nein, es gibt einen neuen Kameraprozessor, einen neuen ISP, Image Signaling Processor, der mit eingebaut worden ist. Das ist ziemlich interessant. Und bei der Pro-Variante hat man sogar einen 5-Achsen-Bildstabilisator mit eingebaut, der mit Sensor-Shift arbeitet für ein paar Achsen und der dann auch eben mit einem OIS arbeitet für den Rest der Achsen. Das ist ziemlich interessant. Man spricht also von einer Gimbal-Kamera, was der Hersteller ja, glaube ich, schon in anderen Geräten, Vivo und Realme, glaube ich, verbaut hat. Also dort ist man auch vollkommen auf den Trend, dass man dort am besten dann die Kamerastabilisierung hinbekommt. Und das soll dafür sorgen, dass vor allen Dingen Videos besser stabilisiert werden, aber natürlich auch Fotos in dunkleren Lichtsituationen deutlich besser sind. Dann ist ziemlich interessant auch eben dieser neue Image Signaling Processor, ISP, der mit eingebaut ist bei der X5er-Reihe, der soll dafür sorgen, dass natürlich dann die Bildverarbeitung besser funktioniert. Das heißt, ihr wisst, bei den Kamerasensoren hat sich eigentlich nicht viel getan vom X3 zum X5 jetzt. Es ist ein Sensor, eine Linse ist einfach weggefallen. Das ist dieser Mikroskop-Kamera, ist einfach komplett weggefallen. War ein Feature, was nicht so sehr, war so ein Feature, was so ein bisschen herausgestochen hat, aber nicht so ein Feature, wo man sagen würde, okay, ja, hier, das ist jetzt das entscheidende Feature, sondern ja, das ist einfach eine Funktion, die als Gimmick zu bezeichnen ist. Die ist jetzt rausgefallen, dann hat man wahrscheinlich das Geld, was man da ein bisschen eingespart hat, dann für die ISP, also für diesen Chip verwendet, der eben aus den gleichen Kamerasensoren, der Sony IMX 766 ist da mit drin, 766, glaube ich, ist es, oder ist es der 766, wenn ich mich nicht irre. Also einer dieser Sony-Sensoren, der gleiche, der im Oppo Find X 3 und 3 Pro drin steckte, der ist jetzt hier auch wieder dabei, 50 Megapixel auf der Hauptkamera und 50 Megapixel auf der Ultraweitkamera, Weitwinkelkamera mit dabei und dann noch ein 13-Megapixel-Sensor für Zoom, Telezoom, ich glaube zweifach oder 2,5-fach, ist also nicht ganz so groß. Die Pro-Variante kommt mit dem Snapdragon 8 Gen 1 daher von Qualcomm. 12 GB Arbeitsspeicher stehen dem Ganzen zur Verfügung und 256 GB interner Speicher. Und dann gibt es auch die normale X5er-Reihe, die dann mit einem Snapdragon 888 daherkommt, das ja auch ein Flagship vom letzten Jahr ist und deutlich günstiger ist, also für 1.000 Euro etwas zu haben ist und das Oppo Find X5 Pro deutlich drüber. Ja, das Gerät ist noch nicht draußen. Die Oberfläche wird wieder ColorOS 12.1 diesmal sein, eine leicht geupdatete Version. Display, Farben, alles wahrscheinlich spitze. Man hat es geschafft, den Akku ein bisschen was aufzubauen. Anstatt 4.000 irgendwas hat man jetzt 5.000 mAh Akku mit drin. USB-C 3.2-Anschluss ist mit dabei. Fast Charging ist natürlich auch dabei. Ein kabelloses, drahtloses Aufladen mit bis zu 50 Watt sollen möglich sein. 15 Watt Reverse Wireless Charging ist mit dabei. Und dann gibt es natürlich auch 80 Watt normal aufladen, wobei das eine ganz komische Nummer ist, weil normalerweise hat man 66 oder 100 oder 120, aber 80 ist so ein bisschen so ein Mittelding. Warum das so ist, keine Ahnung. Ansonsten, ja, der Prozessor, wie gesagt, ist geupdatet worden. OLED-Display ist im Grunde genommen fast das gleiche. Beim Phoenix 5 ist ein bisschen was kleiner geworden als beim Phoenix 3, aber ja, Full HD Plus anstatt WHQD Plus. Wobei, ich glaube, standardmäßig hat Oppo das auch immer so eingestellt, dass da sowieso Full HD Plus nur eingestellt ist bei den Displays. Und man kann halt dort zwischen 60 und 120 Hertz fixiert wechseln. Also fest eingestellt zwischen 60 und 120. Das ist der große Unterschied, denn beim Find X3 vom letzten Jahr war tatsächlich das gleiche Display wie wieder bei der Pro-Variante, also LTPO mit eben von 10 oder was, 1 ein Hertz bis 120 Hertz hochtaktend drauf, was sicherlich auch schön ist. Ansonsten, ja, der große Wurf ist das jetzt nicht, die große Veränderung ist es jetzt nicht. Wie gesagt, die ersten Hinweise, die ersten Bilder, die paar Tester gemacht haben, sagen, dass dieser ISP, der neue Chip, dort für die Bildverarbeitung durchaus bessere Bilder schießen kann. Mari Silicon X heißt dieser Chip. Er sagt einem im Grunde genommen gar nichts, aber man hat es hinten drauf gedruckt auch noch. Der sorgt dafür, dass das ganze Bild, das Bildrauschen, die Farben, dass das einfach besser stimmig zusammenpasst. Und das ist sehr schön gemacht. Und ich glaube, da hat Oppo auch sehr stark profitiert von dem eigenen Chip, den Vivo, das Tochterunternehmen oder Bruderunternehmen, wie man sagen möchte, dann auch schon letztes Jahr mit dem Vivo X70 Pro Plus rausgegeben hat, was ja auch gelobt worden ist für seine Fotoqualität. Wie es im Video aussieht, das müssen wir schauen. Ich habe jetzt da, also ich erwarte jetzt nicht super großartige Änderungen, aber vielleicht ein bisschen was im HDR, ein bisschen was in der Stabilisierung definitiv mit dem 5-Achsen-Bildstabilisator, der jetzt drin ist, sollten die Videos deutlich stabiler laufen. Was wieder so ein bisschen enttäuschend sein könnte, wäre vielleicht die Frontkamera. Ich glaube, die ist immer noch bei 1080p festgefroren. Vielleicht kann man damit 4K aufnehmen, ich weiß es nicht, aber ja, das ist Oppo. Oppo verlangt hohe Preise. Das heißt, man muss schon mit 1.300 € rechnen für die Pro-Variante. Die normale Variante, glaube ich, kostet 1.000 €. Da ist das noch hinnehmbar, würde ich mal behaupten. Keramik übrigens bei der Pro-Variante. Warum man da auf Keramik setzen musste, weiß ich nicht. Da hätte ich ja gesagt, macht normale Glasrückseite und senkt den Preis mal um 100er, 200er vielleicht. Hätte mir auch genügt, aber es sieht zumindest recht spektakulär aus. Und Oppo hat nicht nur das vorgestellt, ihr neues Spitzenklassentelefon, sondern natürlich auch ein paar Tablets und andere Funktionalitäten. Aber das, was richtig vorgestochen hat, ist ein neues Ladeteil, das ein Smartphone mit 240 Watt laden können soll. Momentan gibt es ein schon 150 Watt Super VOOC-Netzteil, so nennt Oppo ihre Netzteile. Und das ist auch schon verdammt schnell, schneller als alles andere. Aber sie haben in einer Demonstration auch gezeigt, wie sie mit 240 Watt ein Smartphone laden können. Und das ist schon richtig, richtig krass. Könnt ihr euch vorstellen, 15 Minuten könnt ihr mit 150 Watt ein Smartphone komplett, was 4.500 mAh hat, aufladen. Und jetzt hat Oppo 240 Watt vorgestellt. Das heißt, ihr habt da wenige Minuten euer Ladegerät dran an eurem Smartphone und das Teil lädt einfach vollkommen auf. Wer sich dafür interessiert, das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, aber das 150 Watt Netzteil, das kommt bereits im kommenden Realme GT Neo 3. Realme, auch so eine Tochter- oder Brudergesellschaft von Oppo oder vom BBK-Konzern. Und da soll erstmals ein 150 Watt Ladenetzteil mit dabei sein. Und das soll dann den 4.500 mAh Akku tatsächlich in 15 Minuten aufladen. Sportlich, da braucht man nicht mehr über Nacht aufzuladen oder so, sondern da steckt man einfach mal kurz das Gerät an Strom an, bevor man rausgeht und frühstückt mal kurz was und dann ist das Teil vollgeladen. Das ist schon richtig krass. Ja, was haltet ihr davon? Ist das der richtige Weg? 50 Watt, gibt es auch kabelloses Laden bei den Geräten, was auch ziemlich schnell ist. Wenn wir uns überlegen, noch vor 2 Jahren war das Stand der Dinge, kabelgebundenes Laden, so etwa 40 bis 50 Watt. Also ziemlich interessant, wie ich finde. Ja, dann kommen wir mal so ein bisschen auch wieder zum Linux-Schwerpunkt. Ein wenig zurück, wobei das so ein bisschen enttäuschend ist, würde ich mal sagen. Der Astro Slide von Gemini wurde jetzt vorgestellt. Gemini Computers, glaube ich. Ich hatte ja den Gemini PDA, dann gibt es noch eine zweite Version mit Außendisplay. Und dann hat man vor ein paar Jahren, ich glaube 2018 bereits angekündigt, einen Slider zu machen, wo man eben das Hauptdisplay nicht nur zuklappen kann, sondern auch als Hauptdisplay weiterverwenden kann. Über die Tastatur sliden kann. Ein interessanter Mechanismus, der da vorgestellt worden ist. Aber dann kam die Corona-Krise, Chip-Krise und es hat sich alles verzögert. Jetzt soll allerdings das Gerät auch tatsächlich an die ersten Besteller ausgeliefert werden. Ein Android-Smartphone standardmäßig, aber mit offenem Bootloader und der Möglichkeit, dass man dort eben was anderes drauf installieren kann. Zum Beispiel ein Linux, ein Selfish OS oder ja, andere Sachen. Tastatur-Smartphones ist ein bisschen eine Seltenheit und dass ja, das Gemini hier überlebt hat und der Astro Slider tatsächlich jetzt rauskommt, ist sicherlich eine gute Sache und schön, dass es sowas noch gibt, weil viele Leute tatsächlich so etwas auch haben wollen. Der Astro Slide selber, ja 2018 bereits vorgestellt, kommt jetzt nicht mit komplett alter Hardware daher, aber auch nicht mit Spitzenklassen-Hardware. Das heißt, der Astro Slide kommt mit so einem Mittelklasse-Prozessor von MediaTek daher. Ihr wisst, die haben immer auf MediaTek gesetzt und jetzt haben sie einen von 2021, nämlich den Dimensity 800. Im Grunde genommen kein schlechter, aber es gibt schon den Nachfolger, den 810er, glaube ich. Und es gibt eine höhere Version, den 910er, glaube ich auch, 910er. Und jetzt haben sie den 800er dort eingebaut. 8 GB RAM ist mit dabei. 800er ist nicht schlecht. 8 Kerne, 2,6 GHz sollte flüssig alles laufen. Wenn ihr da jetzt nicht den allerletzten Genshin Impact da irgendwie spielen wollt, auf hohen Auflösungen. Display 6,4 Zoll, 1080p Auflösung, gestretched natürlich. Der Akku besitzt eine Kapazität von 4000 mAh. Da habe ich so ein bisschen Bedenken, dass das auch mit dem Dimensity und dem 6,4 Zoll Display vielleicht ein bisschen, ist zwar ein OLED, vielleicht ein bisschen was kurz bemessen ist. Da hätte ich mir also 5000 schon gewünscht, aber das Ding ist halt ein bisschen was dicker. Und muss mehr eingebaut werden, dann könnte es vielleicht ein bisschen zu schwer werden. Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse. Einer davon kann natürlich auch als USB-OTG benutzt werden, um zum Beispiel externe Displays mit anzusteuern. Es gibt zwei Nano-SIMs sowie eine eSIM, die unterstützt werden. Und ja, 5G ist jetzt auch mit dabei. Das war so eine Sache, die, als sie das erste Mal vorgestellt haben, noch nicht geplant war, aber dadurch, dass sich jetzt alles verzögert hat, ist jetzt auch 5G mit dabei, was sicherlich auch schön ist. 1,8 cm ist das Ganze dick. Das ist wow, etwa so viel wie zwei handelsübliche Smartphones übereinander gestapelt, wenn man es zuklappt, wenn man also diesen Slider-Mechanismus, die Display über die Tastatur schiebt. Kameramäßig eher ja, konservativ, wie man es kennt. Es gibt einen einfache 48-Megapixel-Kamera und das ist im Grunde genommen fast alles. Eine Frontkamera gibt es aber auch mit 13 Megapixeln. Das heißt, das sollte für so ja, Konferenzen, Videokonferenzen ausreichend sein. Das Gerät wird mit dem Herstellersystem und den Anpassungen dort auf Android 11 Basis ausgeliefert. Und ja, der kann jetzt vorbestellt werden, der Astro Slide im April des Jahres soll, diesen Jahres soll das Ganze rauskommen. Der Preis ist aber auch ein bisschen happig, würde ich mal sagen. Das kostet 870 €. Das ist schon, ja, da kriegt man zwei Geräte bereits für mit der gleichen, etwa gleichen Ausstattung, was die Specs angeht. Aber ja, ihr habt eine Tastatur und ihr habt diese Möglichkeiten. Und schön, dass es das noch gibt. Also für die Leute, die sich dafür interessieren, die können das Ganze sich auch nochmal anschauen. So, jetzt wollen wir ein wenig über Huawei quatschen. Die haben nämlich auch auf dem MWC was vorgestellt. Keine neuen Smartphones, weil die kamen ja auch kurz vom MWC raus. Also das P50 Pro und P50 Pocket habe ich auch beide hier. Und tolle Smartphones kann ich empfehlen. Jetzt hat Huawei ein bisschen was mehr sich aufs Büro und auf die Arbeit im Büro eingeschossen. Das heißt, weniger Smartphones vorgestellt, etwas mehr in Sachen Tablets vorgestellt und haben da sicherlich was Interessantes vorgestellt. Und zwar erst einmal das Huawei MateBook E. Das ist jetzt nicht komplett neu. Es gab schon mal ein MateBook E. Das ist jetzt die neueste Version. Das ist im Grunde genommen ein Hybrid aus Tablet und Notebook mit einem normalen Desktop-Betriebssystem, in dem Fall Windows 11, was da vorinstalliert herkommt. Und es gibt ein neues Keyboard-Cover dafür mit Standfuß, erinnert sehr stark an ein ja, Microsoft Surface, würde ich mal behaupten. Und das Gerät kommt eben mit auch der neuesten Software von Huawei daher und einem 12,6 Zoll OLED-Display, was vielleicht auch interessant ist. Nicht jeder kriegt so ein OLED-Display. 709 Gramm ist jetzt auch nicht schwer. Ohne Tastatur und Stift, die übrigens mitgeliefert werden, wenn ihr das bestellt, was sicherlich auch interessant ist für den einen oder anderen. Die Auflösung des Bildschirms des OLEDs beträgt 2560 x 1600, also auch eine etwas höhere Auflösung, eine Pixeldichte von 240 dpi. Helligkeit ist mit 600 Nits auch verdammt hell, klar, OLED. Prozessoren, da kommen Intels CPUs zum Einsatz. Ich glaube, es ist der i3, der da zum Einsatz kommt. Vielleicht maximal i5, aber i3 der 11er Reihe, 11er Generation, so wie ich das sehe. Und ein 42 Wattstunden Akku soll zumindest dafür sorgen, dass man einen Arbeitstag schaffen können soll. Natürlich gibt es auch wieder Fast Charging. Es gibt LPDDR4X, 4X als Arbeitsspeicher. Nicht das allerneueste. Aber sicherlich ziemlich interessant. Das, was mit HarmonyOS bzw. Emotion UI so ein bisschen schon angedeutet worden ist, Super Devices oder ja, Device Plus heißt es bei Emotion UI 12, aber eigentlich bei HarmonyOS Super Devices, das soll jetzt mit auf die Laptops draufkommen. So soll man ziemlich einfach ein Tablet mit HarmonyOS zum Beispiel verbinden können mit dem Gerät und dann beispielsweise ein externes Display. Das Tablet, das externes Display nutzen können, oder man kann Kopfhörer ganz einfach einbinden. Man kann einen Drucker einbinden. Huawei hat jetzt tatsächlich auch einen Drucker vorgestellt, den Huawei PixLabs, einen Laserdrucker, der auch in das HarmonyOS-System mit eingebunden ist. Das heißt, ihr könnt euer HarmonyOS oder Emotion UI 12-fähiges Smartphone einfach dran halten. Das verbindet sich dann automatisch per NFC und dann könnt ihr von eurem Smartphone aus drucken. Sehr schön. Geht auch mit dem Tablet, geht natürlich auch mit dem neuen MateBook E. Ja, eine tolle Geschichte, wie ich finde. Das MateBook E kommt mit einem USB-C-Anschluss, Thunderbolt-Buchse und einem DisplayPort daher. Auch eine 3,5 mm Klinkenbuchse ist mit dabei und drahtlos funkt das Ganze mit Bluetooth 5.1 und Wi-Fi 6. Das heißt, das funktioniert auch. 650 Euro ist, glaube ich, für sowas gar nicht mal so schlecht, wenn ich mal durch Surface-Preise im Kopf habe. Das kommt dann allerdings mit einem Core i3, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Flash daher. Und die zweite Variante, die ein bisschen was teurer ist, die kostet dann auch 1200 Euro. Da steckt ein bisschen was mehr drin. Da steckt also ein Core i5 drin mit 16 GB RAM und 512 GB Flash. Und die Top-Version mit einem Core i7, die Huawei auch auflistet, die wird in China verkauft, wird aber in Deutschland nicht erscheinen. Und Verkauf ist jetzt Mitte März bereits schon, falls ihr also da interessiert seid. Es wird aber auch nur eine Variante in Grau angeboten. Die kommt dann aber mit einem Eingabestift daher und ihr kriegt auch dieses Smart Magnetic Keyboard sowie ein 65 Watt Ladegerät mit einem passenden USB-C-Kabel mit dabei. Finde das eine nette Geschichte. So habt ihr also Tablet und Computer in einem. Ich mag Windows 11 nur nicht so ganz. Ob man da auch Linux draufklatschen kann, ich weiß es nicht. Wer mir 650 Euro spenden möchte, kann das sicherlich machen. Dann schaue ich mir das Ganze für euch an. Ansonsten hat Huawei auch noch ja, ein Update im Tablet-Line-Up vorgestellt. Aber was ich viel interessanter war, die steigen jetzt auch in die E-Book-Reader bzw. Notizblock-Kategorie mit ein. Beziehungsweise ja, ein Tablet mit E-Ink-Display könnte man auch sagen. Nämlich das MatePad Paper mit E-Ink-Display kommt jetzt als so eine Art ja, E-Book-Reader daher mit Notizfunktion, was so ein bisschen an das Remarkable Notepad erinnert, was ja auch, glaube ich, mit Linux läuft, wenn ich mich nicht komplett irre. Und ja, Huawei hat das auf dem MWC auch vorgestellt. Das läuft mit HarmonyOS, kommt mit einer Oberfläche also daher, die man auf einem normalen MatePad 11 auch herkennt. 10,3 Zoll großes E-Ink-Display. Auflösung weiß man noch nicht so. Wiederholrate ist auch noch nicht angesprochen worden. Aber es soll relativ schnell sein. Hat also die schnellsten, neuesten Technologien mit dabei. Ein M-Pencil ist mit dabei. Der M-Pencil 2, den man also auch schon benutzen kann beim normalen MatePad, kann man auch bei dem Tablet benutzen, also diesen, ja, dem MatePad Paper. Ich nenne es jetzt einfach mal Tablet, hat 4096 Druckpunkte. Damit soll man also auch gut zeichnen können, Notizen machen können. Und ja, Huawei's App Gallery ist wieder mit an Bord. Da kann man auch Software installieren. Man kann sogar Videos drauf anschauen, wobei die natürlich ein bisschen was ruckliger laufen. Nicht so ruckelig, wie man das vor ein paar Jahren noch auf E-Inks gesehen hat, deutlich flüssiger schon. Aber ja, das ist so ganz zur Not, würde ich mal sagen. 64 GB Flash-Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher sind mit dabei. Es gibt auch, ja, preislich ist man da ein bisschen was drüber, über das zum Beispiel ähnlich ausgestattete, aber mit 8 GB RAM doch etwas besser ausgestattete Remarkable Tablet. Nee, 8 GB interner Speicher, 1 GB RAM. Also man ist besser ausgestattet bei einem gleichen Preis wie beim Remarkable. Das wollte ich im Grunde genommen sagen. Als Standby-Zeit werden 4 Wochen angegeben von Huawei, was sicherlich sehr interessant sind. 3625 mAh großer Akku ist mit dabei. USB-C mit maximal 22,5 Watt kann man da aufladen. Klar, bei 3600 mAh Akku ist das immer noch schnell, würde ich mal sagen. In Sachen Kommunikation ist interessant, dass das MatePad Paper auch mit Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 daherkommt. Das heißt, ihr könnt da auch Musik wunderbar mit abspielen mit euren Bluetooth-Kopfhörern. Ist im Grunde genommen, wie ich gesagt habe, ein Tablet, wo ihr alles machen könnt, wie auf normalen MatePad-Tablet auch. Nur, dass es halt ein E-Ink-Display hat und ein paar mehr Schreibfunktionen für den Pen, der mit ausgeliefert wird. Ja, Stift und Foliohülle werden mitgeliefert und wann der Marktstart ist, wissen wir leider nicht. Das ist so das einzige Problem. Und vom Preis her, ich glaube, 500 € waren angesagt, wenn ich mich nicht komplett irre. Vielleicht wird es ein bisschen was teurer. Das ist für so ein, ja, schon, aber man hat halt ein richtiges Tablet. Man hat auch Lautsprecher dort, man hat ein Mikrofon dort, man kann Audionotizen machen. Man hat die Möglichkeit, theoretisch ein Video anzugucken, Notizen, Webseiten, surfen, alle Programme zu installieren, die man von so einem Android-Tablet vielleicht auch herkennt. Also Android-Kompatibilität ist gegeben mit dem HarmonyOS, was hier drauf ist. Funktioniert auch mit Super-Devices. Das heißt, man könnte theoretisch auch das E-Paper-Tablet oder E-Ink-Tablet dann auch als erweiterten Desktop benutzen, wer das dann möchte. Naja, das ist also so, dass wir bleiben noch bei Huawei und wollen dann noch eine Botschaft loswerden. Huawei hat bekräftigt beim MWC, auch wenn sie kein neues Smartphone vorgestellt haben, dass sie weiterhin Smartphones bringen werden und nicht nur im asiatischen Raum oder in China selber, sondern auch global nach Europa. Und bestes Beispiel wird wohl in einigen Tagen oder vielleicht sogar Wochen sein, dass Huawei Nova 9 SE soll rauskommen. Ist eine etwas abgespecktere Version, wie es aussieht, vom Nova 9, soll aber mit einem 108-Megapixel-Sensor ausgestattet sein. Kameramäßig, wir werden sehen, wie es dann aussehen wird. In der Gerüchteküche heißt es Snapdragon 665. Ich hoffe nicht, dass der war schon im Nova 8i und wer meinen Nova 8i-Test gesehen hat, na, performancemäßig ist das nicht der Knüller und kameramäßig vor allen Dingen nicht, weil da ist man sehr stark eingegrenzt. Also die nicht einen eigenen ISP auch mit reingepackt haben, kann man die 108 Megapixel gar nicht erst nutzen mit dem Snapdragon 665. Ihr könnt mich korrigieren, falls ich da falsch liege, aber ja, kommen wir zum ehemaligen Konzern, der auch zu Huawei gehört hat, nämlich Honor. Und Honor hat auf dem MWC mal richtig Knaller rausgehauen. Die wollen jetzt tatsächlich als Spitzenklassen-Smartphone-Hersteller, den sie ja aktuell in China bereits schon sind, ich glaube direkt hinter Apple Nummer 2, jetzt auch in Europa werden. Und sie haben jetzt, das ist für Europa ein bisschen ungewohnt, weil sie ja eigentlich eher als Konzern bisher, ja, als Tochtermarke von Huawei für so günstige Flagship-Geräte zuständig sind jetzt mit der Magic 4-Reihe dran und da steigen sie direkt in der Oberklasse ein. Man hat mit dem Honor 50 ja versucht, in der Mittelklasse so ein bisschen, aber gehobenere Mittelklasse einzusteigen. Das Gerät kam leider viel zu spät auf den Markt und hatte deswegen zu viel Konkurrenz, die preislich einfach besser war. Und mit dem Magic 4 möchte man jetzt direkt auf den Markt, hat aber noch nicht gesagt, wann das wirklich ist. Und das ist so ein bisschen ein Pferdefuß an der ganzen Geschichte, wenn man jetzt noch 2, 3 Monate warten muss, bis das Honor Magic 4 auf den Markt kommt. Kann es durchaus sein, dass die Preise nicht mehr kompetitiv sind im Vergleich zu einem Galaxy oder zu anderen Herstellern, Oppo beispielsweise. Das Honor Magic 4 Pro wurde vorgestellt, das soll auf jeden Fall für Deutschland kommen und die Magic 4er Reihe, also das Magic 4, das normale ohne Pro, hat man auch vorgestellt. Ob das nach Deutschland kommt, ist leider noch nicht bekannt. Es kommt in einem gewöhnlichen, ja, Huawei-Design daher, wie man es eigentlich kennt. Das ist, glaube ich, der würdige Nachfolger eines Mate 40 Pro. Das Magic 4 Pro hat im Grunde genommen auch ein LTPO-Display, 120 Hertz, OLED, ohne Probleme. Snapdragon 8 Gen 1 ist mit an Bord. Das ist vielleicht so die einzig große Ausnahme. Ansonsten hinten Kamerabuckel rund, genauso wie beim Mate 40 Pro. Was ich hier auch bei mir habe, sieht fast genauso aus. Man hat nur, anstatt das Leica-Logo da reinzupacken, weil Leica hat keine Kooperation mit Honor, steckt dort eben die Periskop-Zoom-Kamera mit drin, die 3,5-fachen optischen Zoom ermöglicht und mit Hilfe, Huawei hat es ja eigentlich im P50 Pro vorgemacht, jetzt macht Honor es nach, wahrscheinlich die gleiche Technologie. Mit Hilfe der verschiedenen anderen Sensoren soll es dann im Bild zusammenrechnen auch einen Zoom bis 100-fach schaffen. Ich sag mal so, das hat beim P50 Pro semi-gut funktioniert. Ich würde mal sagen, zehnfachen Zoom, das kriegt man sehr gut hin. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das kann mit einem optischen zehnfachen Zoom durchaus mithalten, halten, obwohl man nur 3,5-fachen Zoom hat. 64 Megapixel, klar, viele Pixel, viele Informationen und dann noch andere Informationen von anderen Sensoren, die auch sehr viel Megapixel haben, dazu rechnen. Klappt. Das wird bei Honor wahrscheinlich genauso sein. Also zehnfacher Zoom-Hybrid wird gut aussehen, wird mit dem optischen zehnfachen Zoom mithalten können, nicht übertreffen, aber mithalten können. Alles darüber hinaus werden wir noch sehen. Das kommt dann auf die Optimierung der Software drauf an. Auf jeden Fall sieht das Gerät auch mit der Pillenform auf dem Frontdisplay wirklich nach einem Mate 40 Nachfolger aus und das Magic 4 Pro ansonsten ja 50-50 Megapixel Ultrawide und normale Kamera oder Hauptkamera mit einem Ultrawide 122 Grad Blickfeld, 64 Megapixel, 3,5-fach Periskop Telekamera mit ja, ähnliche Ausstattung wie beim P50 Pro, würde ich sagen. Ist da noch ein Kamerasensor mit dabei? Ne, dann sind noch weitere Sensoren mit dabei, die man auch vom P50 Pro her kennt. Also, ihr seht, das ist schon alles ziemlich, ziemlich nah dran an dem, was man vom P50 Pro her kennt. Der einzig große Vorteil von dem hier wird sein, erst einmal, wir haben dieses Curved Display sehr stark, 88 Grad oder mehr Curved Display, wie man es vom Mate 40 Pro her kennt. Buttons sind aber da, da braucht ihr keine Angst zu haben. Es gibt das ganze Gerät in verschiedenen Farben natürlich, ein bisschen was schwerer auch. Ein bisschen was größer auch als zum Beispiel so ein P50 Pro. 120 Hertz habe ich bereits schon gesagt. IP68, Staub- und Wasserschutz. 8 GB Arbeitsspeicher. Snapdragon 8 Gen 1. 256 GB Flash-Speicher. Und ja, kommt wahrscheinlich dann auch mit irgendwelchen Freebies daher. Ich gehe davon aus, so die Honor Earbuds 2 Lite oder sowas, wie sie heißen hier in Deutschland, kommen dann auch mit dabei. Das Honor Smartphone soll mit Magic UI 6 ausgestattet daherkommen, was oberflächlich genauso aussieht wie ein Harmony OS oder wie ein Emotion UI 12, was ziemlich interessant ist. Aber auf Basis von Android 12 soll das Ganze dann laufen. Und soll dann auch in Europa rauskommen mit Google-Diensten natürlich. Also für die Leute, die jetzt noch so ein P30 Pro in der Hand halten oder ein P40 mit Google-Diensten, die sie selber draufgepackt haben. Falls ihr Google-Dienste braucht und irgendeinen Nachfolger sucht, aber ihr wollt nicht zu einem anderen Hersteller, das ist das Gerät für euch. Magic 4 Pro. Ein bisschen teuer, 1.100 €. Das ist nicht so günstig, aber die günstigere Variante, die soll für, glaube ich, 900 € rauskommen, nur 899 €, das Magic 4. Ob es tatsächlich in Europa erscheint, ist halt die Frage. Ich würde sagen, Honor, freudscher Versprecher, Honor, macht das. Bringt auch die Magic 4-Reihe für 900 € auf den Markt. Dann gibt es ein bisschen was mehr Auswahl. Klar, damit killt ihr so ein bisschen euer Magic 4 Pro. Aber das ist so das Mainstream-Gerät, wo Leute sagen können, das ist so eine Preisklasse. Jetzt hier habe ich ein Huawei, altes Huawei-Device. da könnte ich mal über 1000 Euro will ich nicht ausgeben für ein Gerät, wo ich dann nur drei, glaube ich, Updates bekomme in Sachen Android und 4 Jahre Security. Aber für 899 Euro, 900 Euro, da grübel ich, da kaufe ich mir das einfach mal und teste das und gucke mal, wie es ist und bin wahrscheinlich dann froh mit dem ganzen Software, mit der Software Experience, weil es im Grunde genommen eine Fortsetzung ist von dem, was ich von Huawei her kenne. Ja, gut, das zu Honor. Wir gehen nochmal zu Realme, bleiben also so ein bisschen beim BBK-Konzern. Die haben jetzt das Realme GT2 Pro vorgestellt. Das hat ein Fischauge, also eine sehr weite Ultraweitwinkelkamera mit 150 Hertz oder 150 Grad, nicht Hertz. Für 750 Euro soll das Ganze auch hier verkauft werden. Kommt mit einem Snapdragon 8 Gen 1 natürlich mit an Bord, 50 Megapixel Hauptkamera. Und zusätzlich 50 Megapixel Ultraweitkamera mit den 150 Grad Winkel und dann auch noch eine Mikrokamera, was im Grunde genommen das Setup ist vom Oppo Find X3 Pro, außer dass es halt auch noch eine Gimbal-Stabilisierung hat, glaube ich, bei der Hauptkamera, was sicherlich auch ziemlich groß ist. Ansonsten Mikroskopkamera ist die gleiche, die man im Oppo Find X3 Pro gekannt hat. Ansonsten IMX 766 von Sony mit dabei, 1 durch 1,56 Zoll großer Sensor. Ja, den findet man auch OnePlus Nord 2 zum Beispiel. Ja, außergewöhnlich helles Display verspricht hier Realme, was ziemlich interessant ist. 1400 Candela pro Quadratmeter, was sicherlich ja auch dann, wie das Display im S22 Ultra aussieht. Und auch das Display kann 120 Hertz, kann auch LTPO-mäßig von 10 Hertz bis 120 Hertz. Aber Realme sagt auch, es kann auf ein Hertz runter geregelt werden. Das wäre so das Besondere. Ansonsten haben sie ein flaches Display, kein gebogenes Display. Es gibt auch noch eine kleinere Variante, die kommt dann auch mit dem Snapdragon 888. Ihr seht, die Ähnlichkeit zum Oppo-Konzern ist also frappierend. Kommt auch mit einem Display daher, was 120 Hertz kann, aber kein LTPO. Netzteil nur 65 Watt anstatt 120 Watt, was sie dann normalerweise ausliefern. Ja, es geht los. 8 GB, 128 GB für 750 Euro. 12 GB, 256 GB, 850 Euro. Und das GT2 ohne Pro ab 550 Euro, 820 GB. 12, 256, 600 Euro und ab 15. März bestellbar, also in rund. Wie viele Tagen sind es? 9 Tagen. Also, das auch interessant für denjenigen, der sich dafür interessiert. Nokia ist auch noch da. Sie haben ja jetzt so ein bisschen einen Verkaufsstopp wegen Patentproblemen hier in Europa. Aber das C21 Plus hat man vorgestellt auf dem MWC, ist wieder ein Einsteigertelefon für 130 Euro mit einem V- oder U-Shape in der Notch vorne dran, LC-Display, HMD Global steckt dahinter wieder mal natürlich, 129 Euro, das C21 Plus, das ist sicherlich ein Preis, wo man sagen kann, okay, das ist eine Einstiegsklasse, kommt nicht mit Android 12 Go daher, sondern tatsächlich noch mit der älteren Version 11 Go. Und ja, das einzig Ungewöhnliche ist, dass Nokia ein Update-Versprechen gibt, was bei dieser Preisklasse keinesfalls natürlich ist. Und dann kommt jetzt, glaube ich, die größte Sünde überhaupt, um diese Preisklasse zu erreichen. Haben sie gesagt, okay, wir müssen diesen Preis unter 130 Euro drücken. Da müssen wir Micro-USB einbauen, da können wir kein USB-C einbauen. Jetzt schlagen sich einige, ich höre das bis hierhin, wie jetzt einige da so ein Facepalm machen. Also das ist, schlagen sie auf die Stirn. Ja, 2 GB Arbeitsspeicher, also das ist auch schon mager. Das ist mit Android, selbst mit der Go-Variante, ein bisschen ein Krampf, würde ich sagen. Also 3 hätten es schon sein können. Ein Unisoc-Prozessor kommt daher, ehemals Spreadtrum. Sind nicht dafür bekannt, ultra schnell zu sein. Das heißt, das wird so ja ein Feature-Telefon eher als mit ein bisschen Smartphone-Funktionalitäten, damit man halt eben WhatsAppen, Signalen und DuckDuckGoen kann. 13-Megapixel-Kamerasensor, 2-Megapixel-Tiefensensor sind mit dabei, immerhin. Und auf der Vorderseite 5 Megapixel, das sollte auch ausreichend sein für Selfies. 4000 mAh großer Akku. Der Akku, glaube ich, wird sogar austauschbar sein. 6,5 Zoll großes LCD-Display mit 720p Auflösung. Ja, ob das sein muss, da hätte man auch 1080p mitmachen können, den Preis auf 150 Euro machen können und USB-C. Aber das ist so meine persönliche Meinung, was das angeht. Ansonsten gibt es Platz für 2 Nano-SIM-Karten. Der Internetspeicher 32 GB lässt sich mit MicroSD-Karte maximal 256 GB erweitern. Und das ist einfach ein sehr, sehr günstiges Gerät. Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4 wird unterstützt. Und ja, es gibt noch 10 Euro weniger, gibt es die Nicht-Plus-Version. Also ich würde, also wenn, dann nur zur Plus-Version greifen und das dann wirklich so für Leute, die, ah, ich brauche ein Handy für einen Urlaub, wo ich einfach was zum Telefonieren habe, aber nicht so in der Not was rumsurfen kann, aber eigentlich eher Social Media nicht so sehr machen möchte und wenn es geklaut wird, dann habe ich also kein schlechtes Gewissen. Sowas oder halt wirklich eine Person, die meistens halt sowieso nur zum Telefonieren das Gerät hat, lange Akkulaufzeit haben möchte. Und ja, das wäre sicherlich auch eine interessante Idee. Wir bleiben bei Nokia ein bisschen und kommen zu PureBook Pro, das erste Nokia gebrandete Notebook. Das kommt aber jetzt nicht von HMD, sondern das kommt von einem französischen Unternehmen, die die Marke Nokia für ein Notebook eingekauft haben. Und das ist PureBook mit Intels 10-Kern-Prozessor, wollen sie jetzt vorstellen. Im Rahmen des MWCs haben sie das angekündigt. Im zweiten Quartal 2022 soll das Ganze rauskommen. Und das Ganze soll auch mit deutscher Tastatur rauskommen. Das Startup heißt Off Global, hat sich die Markenrechte für Nokia Notebooks rausgekauft und außerhalb von Indien auch gesichert. Was das mit Indien zu tun hat, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, vielleicht gibt es da schon ein Notebook, das Nokia heißt, aber auf jeden Fall sollen die bereits schon seit 2020 an Geräten arbeiten und jetzt haben sie auf dem MWC was vorgestellt. Das Ganze kommt mit ja, Prozessoren von Intel daher, Core i3, 1220p, Mobilprozessor, das ist jetzt auch jetzt nicht jo, Performance auf High-Class-Niveau, aber mit einer recht guten GPU soll das Ganze ausgestattet sein. 8 GB RAM, DDR4-RAM, 512 GB PCI Express SSD mit dabei und das soll für Altersaufgaben durchaus genügend sein. Bei Bedarf kann der Speicher mit MicroSD-Karte erweitert werden. SSD und RAM lassen sich aber auch austauschen, was Positives ist. Es wird kein Thunderbolt ausgeliefert. Hoffen wir mal, dass das Ganze ein bisschen was günstiger wird. Aber ich glaube, der 15,6 Zoller, den sie anbieten wollen, mit Wi-Fi 5 auch nur, Thunderbolt 4 ist nicht mit dabei, USB-C, da gibt es zwei Ports zu und dreimal normal USB, glaube ich. Nee, einen normalen USB-A und zwei USB-C-Ports. Einen Klinken-Headset-Anschluss gibt es natürlich auch und ja, WLAN AC, WLAN 5, okay. Displaygröße 15,6 und 17,3 Zoll, also größere Geräte, IPS-Display, Full-HD-Auflösung und 1,7 bzw. 2,5 Kilogramm schwer. Ja, es geht. Und das Betriebssystem soll Windows 11 Home installiert sein. Der 15,6 Zöller soll bei einem Preis von 700 € etwa losgehen und für den 17,3 Zöller bezahlt man 100 € mehr. Ja, weiß nicht, wer sich für Nokia Notebooks interessiert, aber auf jeden Fall gibt es das jetzt auch und wurde auch angekündigt, was sicherlich auch interessant ist. Und dann kommen wir nochmal und schließen so die Sendung so ein bisschen, was den MWC angeht. Wir kommen zur Telekom und zu Samsung. Die arbeiten nämlich zusammen an einem Handy. Ob es jetzt ein Smartphone, ich vermute, es ist ein Smartphone mit Wechselakku, das dann gemeinsam im Jahr 2022 wieder auf den Markt kommen soll. Man will da ja umweltfreundlich vor allen Dingen sein. Ob es jetzt ein Spitzenklassen-Handy sein soll oder ob das einfach mal ein Versuch ist, werden wir mal sehen, ob das dann Schule machen wird, ob wir dann wieder wechselbare Akkus in Smartphones sehen werden. Ich glaube eher nicht, aber es könnte eine Kategorie geben wieder, die aufbelebt, wo gesagt wird, hier, okay, Wechselakkus. Kein Problem. So, ansonsten haben wir noch den Bastelrechner Raspberry Pi, der hat 10 Jahre gefeiert. Herzlichen Glückwunsch dafür, wer das also noch nicht miterlebt hat. HTC will neues Oberklasse-Smartphone bringen, hat aber auf dem MWC noch nicht so richtig was durchsickern lassen. Dann gibt es den Huawei US-Bann und Huawei hat angekündigt, dass sie jetzt die Probleme der Chipherstellung, wo sie Qualcomm-Chips einkaufen müssen, aber nicht mehr ihre eigenen bauen können, dadurch lösen wollen, dass die Chips übereinander legen. Also dann 14-Nanometer-Chips und dann werden die übereinander gelegt und sollen dann genauso viel Leistungsaufnahme haben und genauso viel Leistung bringen wie 7-Nanometer. wie ich es verstanden habe, ziemlich interessant. Und dann gibt es noch eine Selfish der Woche News. Jolla hat sich natürlich wegen des Krieges auch bereits, hat sich dazu gesagt, hat dazu gesagt, dass sie bereits schon von Russland wegkommen wollen als Shareholder. Und sie suchen jetzt nach einem neuen, und das sollen sie bereits schon seit letztem Jahr machen. Also nicht nur jetzt wegen des Krieges, wo sie dann was Neues suchen, sondern das ist schon eine Sache, die schon länger in Planung ist. Das also dazu. Das war es jetzt auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hattet Spaß dran. Bis zur nächsten Folge.